Ich habe heute für diesen Pfingsttag ein Wort aus dem alttestamentlichen Propheten Haggai ausgesucht. Jetzt in Ihren Bibeln, so schwierig zu finden, gebunden ist Seite 1050. In den kartonierten habe ich gar nicht geschaut. Haggai ist der drittletzte Prophet im Alten Testament. Wenn Sie es aufschlagen, finden Sie es dort im zweiten Kapitel, Vers 5. Nur ein kurzes Wort. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Das heißt hier nur noch, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das heißt in der alten Luther-Übersetzung, mein Geist soll unter euch bleiben, spricht der Herr. Lieber Herr, segne an uns dieses Wort heute. Amen. Seit ich zurückdenken kann in meinem Leben, habe ich die Beobachtung gemacht, dass Christen mit Vorliebe über die Kirche und ihre Erfahrungen mit Christen klagen. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Ihnen so ist, aber ich muss immer dran denken, wenn man irgendwo mit Leuten zusammentrifft und dann fragt, wie geht's, sagen sie, ach, bei uns, das ist so schade in der Gemeinde, da sind immer weniger Leute, oder sie klagen, bei uns werden keine Besuche gemacht, oder bei uns fehlt die Jugend, oder sie haben irgendwo die Nöte so vor Augen. Und wenn Sie einmal die letzten Jahrzehnte an sich vorüberziehen lassen, das war ja ein unerschöpflicher Dauerbrenner in unseren Kirchenblättern, in den Radiosendungen, Erneuerung der Kirche, Kirchenreform, man muss irgendwie neues Leben machen. In der Tat, neues Leben soll her. Aber wie? Man kann ja allerhand organisieren und allerhand planen und neue Ideen haben. Aber wie gibt's denn neues Leben? Was haben wir in den letzten Jahrzehnten alles erlebt? An Erneuerung, neuen Liedern, neue Gottesdienstformen, neue Aktionen, neue Sprachen. Aber hat es wirklich Erneuerung gegeben? Hat es wirklich Erneuerung gegeben? Der Weg, den uns die Bibel zeigt, das ist der Weg der Erneuerung. Da werden einfach glaubende Leute beim Wort genommen und ihnen gesagt, baut ihr Gemeinde, ihr könnt das doch. Wir haben ja eine ungute Art, dass wir heute immer wieder ein wenig die Ämter so stark betonen. Ich halte das für nicht gut. Sicher, wir Pfarrer haben eine Verantwortung, schließlich werden wir auch gut bezahlt. Aber die Gemeinde lebt ja nicht von denen, die da ein Amt haben. Sondern es war der Schatz in unserer evangelischen Kirche zu allen Zeiten, dass die Gemeindeglieder aktiv waren. Und ich darf es auch hier einmal wieder betonen, dass wir uns nie daran gewöhnen können, jene verhängnisvolle Unterscheidung zu machen, dass wir die, die ein Gehalt kriegen, als Geistliche bezeichnen. Geistliche, das müssen ja alle Gläubigen sein, Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Das kann man nicht mit einer Prüfung und einem Examen absolvieren. Geistliche, vom Geist Gottes erfüllte Leute, die Gemeinde Gottes in dieser Welt bauen, die Dienstleute Gottes sind und das Reich Gottes aufrichten, das sollen wir alle. Und damals, schon in der Zeit des alten Bundes in Israel, hat der Prophet Haggai die Israeliten aufgerufen und hat gesagt, jetzt baut ihr doch einmal hier in Jerusalem die Städte Gottes und setzt euch ein, dass Gott in unserer Welt geehrt wird. Damals war ein Grund da, dass die Menschen sich nicht so sehr einsetzen. Sie waren sehr materialistisch gesinnt. Vielleicht gibt es das in unserer Zeit auch häufig. Die waren alle so beschäftigt, zuerst ihr Berufsleben in Ordnung zu bringen, ihre eigenen Häuser zu bauen Und der Haggai hat sie bitter attackiert und hat gesagt, ihr kümmert euch nur um euer persönliches Wohlergehen. Das ist wichtig. Aber warum lasst ihr denn die Sache Gottes so auf der Seite liegen? Es ist die vornehmste und größte Aufgabe, dass man sich mit seiner ganzen Kraft einsetzt, dass Gott geehrt wird. Gott wird geehrt, indem wir unsere weltlichen Verpflichtungen tun. Indem wir unsere Arbeit tun im Beruf, indem wir unsere Familienpflichten tun, aber das alles in der Verantwortung vor Gott. Das ist ja noch viel mehr, als wenn wir das nur um unserer selbst willen tun. Und der Haggai sagt damals diesen Israeliten, es gibt einen Grund, warum bei euch im täglichen Leben alles durcheinander ist. Ihr fragt nicht nach der Ehre Gottes. Wenn ihr Geld verdient, dann legt ihr es in einen löchrigen Beutel. Und wenn ihr euch Kleider anzieht, dann wärmen die euch nicht. Und was ihr sät, das bringt in der Ernte nichts ein, weil ihr Gott vergesst und euer ganzes Tun hat keine Mitte. Das war der Grund, warum er sie auffordert. Sie sollten doch zuerst danach suchen, dass Gottes Ehre gefunden wird. Jetzt habe ich immer Sorge, dass ein paar das vielleicht missverstehen könnten. Darum möchte ich ganz klar das sagen. Wenn ich sage, für Gottes Reich, dann geht es jetzt uns nicht um Kirche. Sondern geht es uns darum, dass wir mit unserem Leben dem ewigen Gott dienen, vor dem wir ja einmal stehen in der Ewigkeit. Mit all unseren Diensten und Aufgaben. Wir sollten zuerst Gott dienen. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles zufallen. Nur von der Mitte her, von deinem Dienst für Gott, kommt der Segen über unsere anderen weltlichen Aufgaben. Und dazu ruft uns Haggai auf und macht uns heute an diesem Pfingsttag Mut. Mein erster Punkt, lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen. Damals waren viele dieser Israeliten entmutigt. Und sie haben gesagt, ach, in unseren Tagen ist das mit der Sache Gottes sowieso in einer tiefen Krise. Das gibt es. Und ich meine, dieses Wort von Haggai könnte heute für uns ganz besonders reden, weil wir ja auch oft so empfinden, ist das heute nicht so, dass wir in dieser Krise leben. Heute leidet die Sache Gottes sowieso so viel Schaden. Es gibt so wenig Menschen, die Gott lieben, so wenige, die auf sein Wort hören, so wenige, die ihm dienen und ihm gehorchen. Und damals haben die Israeliten auch immer noch das verglichen mit dem, was einmal war. Sie sagten, früher, vor Jahrhunderten, da war die Sache des Reiches Gottes schön und groß. Sie dachten an die Zeit, als Salomo den Tempel baute. Und dann sagten sie, ach, heute können wir nicht viel machen. Wir werden ja gar nicht viel erreichen. Heute bleibt alles so kümmerlich. Kennen Sie das auch, diese Verzagtheit, dass man sagt, wir leben jetzt am Ende des 20. Jahrhunderts und da ist eben alles sehr klein und mickrig. Da fragen nicht viele Leute nach Gott. Wir leben in einer Zeit, in einer Talsohle und so viele Menschen wollen nichts vom Evangelium wissen. Ach, dann wollen wir auch vielleicht am besten ein wenig schweigen. Die Rückerinnerung der Israeliten an die großen Zeiten von dem Volk Israel, die waren natürlich in der Tat entmutigend. Denn wenn man sich daran erinnert, als der Tempel gebaut wurde, wissen Sie noch, wie das war? Da waren 30.000 Holzfäller an der Arbeit, 80.000 Steinmetzen, 70.000 andere Arbeiter. Mir kommt das heute auch manchmal so vor, wenn wir uns erinnern an die Zeiten der Reformation, sagten, damals waren die Menschen aufgeweckt und fragten nach dem Wort Gottes. Was ist das heute? Oder dass wir sagen, wie war denn das im letzten Jahrhundert in der Erweckungsbewegung bei Ludwig Hofacker? Da hatten die Menschen ein Ohr, aber heute. Und dann ist man entmutigt. Aber der Haggai sagt im Auftrag Gottes, Du, heute will Gott große Dinge tun. Lass dich nicht entmutigen durch ein falsches Traditionsbewusstsein. Denke nicht an die großen Zeiten früher, heute. Auch wenn das nur ein paar kleine Leute sind, fang du an, für Gott zu leben. Setze du in die Mitte deines Lebens den ewigen Gott. Und darum ist uns die Zusage gegeben, mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Das ist gar nicht schlimm, dass es in der Kirche, in der Geschichte der Christen, so viel Zeiten des Abfalls gibt und Zeiten der Gottlosigkeit, wo viele auch nichts mehr von Christus wissen wollen. Das ist eigentlich nicht schlimm, weil sie immer sagen müssen, jede Generation muss den Glauben neu erringen. Das ist immer so gewesen, dass der Abfall, das war schon in den Richterbüchern so und den Josua-Büchern, dass die Leute immer wieder nach einer Generation von Gott abfielen. Keine Mutter kann es ihrem Kind vererben, und die Großeltern nicht den Enkeln. Die Erneuerung der Gemeinde muss immer erfolgen durch eine neue Begegnung mit Gott, durch neuen Gehorsam. Und dazu macht Haggai Mut und sagt, jetzt lasst euch doch nicht ankränkeln von dem, was immer wieder die Gläubigen mutlos macht, nämlich dass sie verzagt sind und entmutigt. Jetzt hätte ich gern mit Ihnen allen konkret gesprochen. Sind Sie auch so, dass Sie sagen, ich kann nichts? Wenn es darum geht, Besuche zu machen. Wenn ich sage, fangen Sie doch mit dem Hauskreis in Ihrer Gemeinde an, wenn nichts los ist. Ich wundere mich, warum viele von Ihnen nicht einfach die Kinder in der Nachbarschaft sammeln und ihnen biblische Geschichten erzählen, wenn sonst nicht viel in der Gemeinde los ist. Machen Sie doch einfach dann etwas. Und sagen Sie, ich habe das Amt nicht. Gut, aber ich sagte nochmal, es geht nicht nach Amt. Jeder Gläubige soll beginnen, denn die entscheidende Zusage haben sie, mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Dort im Vers 6 kommt es noch, im Vers 5, mein Geist soll unter euch bleiben. Das ist das, was Gott uns zusagt. Keine Resignation, keine Traurigkeit. Und wenn Sie jetzt einmal die letzten Jahrhunderte der Geschichten der Christen betrachten können, würden Sie staunen. Die Erneuerung der Gemeinde kam ja nie von großen Entschlüssen von Synoden und Konzilien. Sie kam immer durch unbekannte kleine Leute, die mit dem Geist Gottes wirkten. Und auf einmal das Leben in eine ersterbende Kirche hineintrugen. Die Erneuerung geschieht so wie am Pfingsttag. Da standen ein paar unbekannte Männer und plötzlich reden sie und das Wort trifft und Menschen kommen zum Glauben. Ich habe gerade einen interessanten Besuch bei mir zu Hause, den Dr. Barnes, Professor, der Chemiker war in den USA und über 13 Jahre eine Universität als Dekan geleitet hat. Und er sagte mir nebenbei, ich habe vorgestern meinen 75. Geburtstag gefeiert, ohne Familie, auf Reisen unterwegs. Er hat die Not gesehen in Afrika, dass dort die Einheimischen so schlecht ausgebildet sind. Und er benutzt seinen Ruhestand, um jetzt wieder nach Nairobi zu gehen und dort ein großes College zu leiten und sagt, ich will diese Leute dort ausbilden, solange ich noch Kraft habe. Und es geht ihm besonders darum, dass im Journalismus, im Informationswesen befähigte Christen sind, die wirken können. Ist nicht das Reich Gottes immer durch solche Leute gebaut worden? Ich darf das so erzählen, weil das einer ist, der jetzt unter uns sitzt und Sie kennen ihn gar nicht. Irgendein Mann, den man in die Pension geschickt hat, weil man sagt, wir brauchen dich nicht mehr, aber Gott braucht ihn. Da sind die Alten genauso gebraucht wie die Jungen. Mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Und all die großen Einrichtungen, die auch in unseren Tagen uns erfreuen, wenn ich daran denke, das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, das dort so einen großen Dienst tut. Wir saßen einmal dort im Kellergeschoss in der Furtbachstraße 16 und waren 11 Personen oder 12 und haben einen Verein gegründet. Wir wussten alle nicht, wie das werden soll. Aber Gott hat sich zu dem kleinen Werk bekannt und hat etwas daraus gemacht. Und die Geschichte, wie bei Ihnen der Hauskreis entstanden ist, das sind ja viele unter uns, die solche Arbeiten begonnen haben. Die haben einfach angefangen, obwohl sie dafür gar nicht begabt waren, aber sie rechneten damit, Gott will das jetzt. So sind die CVJM entstanden, so sind die Gemeinschaften entstanden, überall. Und wenn heute sich 7000 junge Leute draußen in Eidlingen treffen zum großen Jugendtreffen, da war doch eine junge Frau, die Schwester Christa von Fiebern, sie stammte aus einem guten Hause, aber sie hielt nicht viel darauf. Sie hat sich hier in Stuttgart gekümmert um die Hausgehilfinnen und um die alleinstehenden Frauen, die damals nicht viel galten, und hat eine Frauenarbeit begründet. Und Gott hat aus diesem kleinen Besuchsdienst dieses große Diakonissenwerk geschaffen. Das ist einfach so gegangen, weil Gott solche Dinge tut. Mein Geist soll unter euch bleiben, darum fürchtet euch nicht. Und wir hören all die Geschichten, damit das uns jetzt ermutigt am Pfingsttag. Wir wollen an die Arbeit gehen. Wir wollen was tun. Wir können was machen. Jetzt aber, was verspricht uns Gott? Was verspricht uns Gott? Was ist seine Ermutigung? Mein zweiter Punkt. Mein Geist soll unter euch bleiben. Ich habe das vorhin im Vers gar nicht richtig gelesen, weil meine Augen schon solche Schwierigkeiten machen. Im Vers 5 steht es ja richtig, mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht, ihr habt den Vers 4 in unserem Textabschnitt gelesen. Mein Geist soll unter euch bleiben. Viele Christen werden ganz ratlos, wenn man sie fragt, was denn sie glauben mit dem Heiligen Geist. Dann meinen sie, das sei vielleicht irgend so was Seelisches. Viele denken an etwas Gefühliges, wenn der Geist Gottes erwähnt wird. Sie meinen, das sei so etwas wie eine Stimmung. Oder andere meinen, das sei so etwas wie eine Kraft. Nein, nein. Der Heilige Geist ist, und so bekennen wir das mit der Lehre unserer Kirche, die dritte Person der Dreieinigkeit. Das ist Gott selbst, der zu uns kommt. Und da verspricht uns Gott nichts anderes, als dass er selber bei uns sein will. Da müssen Sie klar drüber sein. Ist das bei Ihnen so? Mein Geist soll unter euch bleiben. Gott will durch seinen Geist unter uns sein. Wenn ich jetzt Christen frage, bist du gewiss, dass du Gottes Geist hast, dann werden sie ganz verlegen und sagen, ich weiß es nicht so genau. Sie müssen es schon wissen, denn man darf um den Geist Gottes bitten. Und Jesus hat gesagt, wer darum bittet, der empfängt. Sie erkennen den Geist Gottes nur an einem Kennzeichen untrüglich, dass der Geist Gottes ihnen das Glauben ermöglicht. Lassen Sie sich nicht durcheinanderbringen, den Heiligen Geist erkennt man nicht an äußeren Zeichen, auch nicht an irgendwelchen spektakulären Dingen, Wunderheilung, Zungenrede. Sagt Paulus ganz deutlich, das ist nur bei Einzelnen da, nicht alle haben das. Aber den Heiligen Geist erkennen Sie darin, dass er uns Christus vor Augen stellt. Niemand kann Jesus Christus einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Wenn Sie zu Jesus Christus Herr sagen können, haben Sie den Geist. Denn dann haben Sie dieses Verstehen von Dingen, die ja sowieso außerhalb unserer möglichen Betastbarkeit liegen. Dieser Geist Gottes ist uns verheißen. Die Gegenwart Gottes mitten unter uns. Und wir erinnern uns jetzt gerne daran, wie das damals war am Pfingsttag, als durch eine Verkündigung und eine Predigt 3000 Menschen zum Glauben kamen. Und der Petrus geredet hat, und wir erwarten das in unseren Tagen. Das sind die größten Wunder vom Heiligen Geist, wenn Menschen zum Glauben kommen. Es hat mich sehr getroffen, dass vor ein paar Tagen Bischof Festo Kiewenschre heimgerufen wurde. Ein paar waren ja noch verunsichert, weil diese Meldung von der spektakulären Krankenheilung unglückseligerweise von Afrika aus in die Medien lanciert wurde. Sie wissen, welche Zurückhaltung wir immer wieder haben, wenn diese Meldungen so spektakulär hinausposaunt werden. Aber ich denke daran, wie Festo Kiewenschre 1975 im Neckarstadion zu uns sprach und uns damals erzählt hat,
wie dieses blutende Land Uganda unter der Predigt des Evangeliums verwandelt wurde. Und er sagte, die Menschen strahlen Hoffnung aus. Und die Menschen haben eine Liebe in sich. Ich habe ja nun mehrfach dieses Land Uganda kennengelernt. Und in der Zwischenzeit ist es immer schlimmer geworden mit dem schrecklichen Leiden und dem Bürgerkrieg und den vielen Tausenden, die dort umgekommen sind. Aber das lebt weiter. Wenn Sie diese Menschen treffen, die dort diese Kirchen füllen und die das dann leben in ihrem Alltag, dann ist dort diese große Gotteskraft lebendig. Ich habe es ja erleben dürfen in diesem Hungerlager im Luwero-Dreieck, wo man heute die Skelette von Tausenden von Menschen ausgräbt, wo diese Menschen bittend vor uns niederknieten und uns nur um Wasser anflehten, als wir damals einige Kleider verteilen durften. Und dann strömten sie zusammen und hielten einen Gottesdienst. Ich habe selten Menschen so geborgen gesehen in der Nähe Gottes. Das macht Gottes Geist. Und sehen Sie, der Glaube ist kein Werk von Menschen. Das kann ich nicht als Prediger bewirken. Das wäre schön, wenn ich es könnte. Ich kann es nicht. Ich kann keinen einzigen Zweifelnden zum Glauben führen. Kann ich nicht. Ich kann nicht auf den Knopf drücken. Ich kann nicht mit Worten einen bereden. Aber der Geist Gottes kann es. Und über den Geist Gottes verfügen wir nicht, sondern wir können darum bitten. Und darum tun wir Dienste, darum machen wir Jugendarbeit. Darum evangelisieren wir auf dem Schillerplatz und darum laden wir Leute ein und gehen an die Kranken bitten und bitten Gott, wirke du durch deinen Geist, heute durch die Predigt und auch durch all die Dienste, dass Frucht geschieht und Menschen erfüllt werden von deinem Geist. Das ist wunderbar, wie neues Leben entsteht. Und ich habe große Hoffnung für unsere Kirchengemeinden überall, für unsere Stadt und für unser Land. Habe überall in der Welt erlebt, wie Gott das tun kann, wie ein Flächenbrand. Jetzt in Indonesien sagten zu mir die Christen, man darf kaum drüber reden, sonst wird der Moslemstaat noch allergisch. Die Gemeinden explodieren an allen Enden, weil das Evangelium sich als Kraft im Leben von Menschen erweist. Wenn Gott seinen Geist gegeben hat, damals am Pfingstfest, und durch einen schwachen und ungelehrten Petrus gewirkt hat, dann hat ja Gott anschließend seinen Geist nicht wieder zurückgeholt in den Himmel, sondern der Geist Gottes wirkt weiter auf dieser Erde. Und wir wissen, dass das Geheimnis ist, auch der Geschichte der Christenheit, dass ich überall Aufbrüche erleben darf. Und die laufen oft ganz anders, sie laufen außerhalb der Organisation, weil Gott merkwürdigerweise nicht nach Titeln und Konfessionsnamen fragt. Das geschieht in Freikirchen und in Landeskirchen und in der katholischen Kirche. Und immer wird das das Kennzeichen sein, dass Menschen durch den Heiligen Geist Christus erkennen und ihm glauben. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Mein letzter Punkt noch, lasst uns ans Werk gehen. Das heißt ja hier im vierten Vers, arbeitet, arbeitet. Ja, damals waren die Leute etwas entmutigt und sie sagten, das hat gar keinen Sinn, überhaupt noch anzufangen, es kommt sowieso nichts heraus. Und jetzt sagt Haggai im Auftrag Gottes, arbeitet mal schön. Ihr werdet merken, wo ihr anfangt zu arbeiten, für Gott wird etwas herauskommen. Es kann manchmal so sein, dass die Arbeit für Gott uns sehr hart dünkt. Ich kenne manche, die arbeiten in einem Hauskreis oder in einer Gemeinde Jahrzehnte und es ist keine Frucht da. Ich traf jetzt in Bali den Missionar Roger Lewis, der gehörte zu den Missionspionieren und war ein unmittelbarer Freund von Jim Elliot, das war jener Missionar, der damals bei den Aucas 1957 ermordet wurde, und David Howard, das waren Sportsleute. Und er hat viele Jahrzehnte auf Bali gearbeitet und sagt, ich kann es bald an der Hand abzählen, wie viele Menschen zum Glauben kamen. So sieht's bei uns oft aus, dass eine Großmutter sagt, wenn ich an meine Enkel denke, sehe ich überhaupt keine Frucht. Dass sie sagen, ich habe jetzt so viel wirken wollen in meinem Leben, sehe ich nichts von Frucht. Das soll sie nicht entmutigen lassen. Auch wenn wir nichts sehen, reicht Gottes Wirken viel, viel weiter in die Länge. Und da kann es geschehen, dass Frucht aufgeht aus einer Saat nach 10 oder nach 20 Jahren. Wir schauen nicht nach dem Äußeren. Das kann eine ganz kleine Versammlung sein, eine leere Kirche. Das kommt es gar nicht an. Aber dass Gottes Geist wirkt und Menschen im Gehorsam gegen Gott arbeiten und sein Geist unter ihnen bleibt. Da braucht man sich auch nicht verunsichern lassen, wenn Leute kommen und sagen, wollt ihr im altmodischen Evangelium heute noch Leute anziehen? Ihr müsst euch doch mit der Zeit anpassen. Nein, das macht uns gar keine Not. Das interessiert uns gar nicht, was die Menschen dazu sagen. Wir wollen nur Gott und seinem Wort treu bleiben. Es war so, wie der englische König hat mal vor langer Zeit, vor einigen Jahrhunderten, hat er zu seinen Hofräten gesagt, mit denen waren nicht ganz einig, weil die Hofräte etwas aufmüpfig waren, hat er gesagt, also, ich werde wohl den Hof von London wegverlegen, dann werden wir sehen, wie weit er kommt. Und dann haben die Hofräte zum König gesagt, Majestät, wenn Sie geruhen lassen, die Themse uns hier zu lassen in London, dann werden die Bürger schon versuchen, ohne den Hof zurechtzukommen. Und so wird es bei uns manchmal sein, dass wir sagen, wir fragen doch nicht danach, ob die Welt uns anerkennt und was die Menschen zu uns sagen. Wenn wir nur den Strom des Geistes Gottes haben, wenn wir nur erfüllt sind von göttlichen Gedanken und ihm dienen, in unseren täglichen Verpflichtungen, in unseren Lebensaufträgen, die wir haben, dann werden wir ganz gut zurechtkommen. Und das Geheimnis ist ja immer wieder, dass Gott auch durch die Jahrhunderte hindurch Gemeinde gebaut hat. Und auch in diesen Tagen. Es geschieht viel. Menschen kommen zum Glauben. Junge Menschen kommen zum Glauben. Sie dienen Gott. Gemeinde wird gebaut. Arbeitet. Gerade darum lohnt sich Einsatz. Wir wollen daran denken, dass Gottes Geist auch nur wirken kann, wenn wir uns selbst ihm öffnen, wenn der Geist Gottes uns reinigen kann von Grund auf, unsere Motive, unsere Gedanken, unser Herz. Ich will meinen Geist in euch geben, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott will uns reinigen und will uns das gehorsame Herz schenken. Welch ein reiches Pfingstfest, wo Gott uns Mut macht und uns diese Zusage gibt, mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht und arbeitet. Amen.